Vom Fünf-Sterne-Hotel bis zum eigenen Unternehmen. Das ist die Karriere von Eileen. Viel Spaß dabei.
Hallo Eileen, schön, dass du da bist im Podcast Kreative Karriere. Stell dich doch mal kurz vor.
Hi, mein Name ist Eileen Franz. Ich komme aus Rottgau, bin hier auch aufgewachsen und lebe hier. Hier ist auch mein Geschäft und zwar habe ich ein Catering-Unternehmen. Ja. Wir machen maßgeschneiderte Events dazu mache ich noch Gastronomie-Consulting. Das heißt, ich berate Gastronomie, bestehende Gastronomie mit Schulungen mache viele Neueröffnungen.
Ja, cool. Das klingt spannend. Wenn wir mal an deinen Anfang zurückkommen, also wir werden später nochmal sprechen, was du heute genau machst, aber wie hast du denn angefangen nach der Schule? Was war dein erster Schritt in diese Richtung?
Also tatsächlich hat es bei mir schon relativ früh angefangen. Ich komme aus einer Vereinsfamilie und habe dann zu Hause auch immer mal irgendwie bei Feiern gern gezapft oder so und habe dann neben der Schule immer in der Gastro ein bisschen gejobbt und dann ich bin dann auf die Georg-Kerschensteiner Schule nach Obertshausen gegangen, auf den Zweig Ernährung. Das hat mir aber gar nicht gelegen und dann wurde mir empfohlen von meiner Lehrerin, weil ich immer so begeistert von dem Hotel erzählt habe, in dem ich gejobbt habe, ob ich denn nicht einen Zweig wechseln möchte, der mir mehr liegt. Und das war quasi, schimpft sich das, staatlich geprüfte Assistentin in Hotellerie, Gastronomie und Fremdenverkehrswirtschaft. Und man konnte dazu begleitend dann noch das Abitur machen. Und da habe ich dann auch die ganzen Prüfungen ablegen müssen.
Ja, cool. Also es ging schon dort in die Richtung. Und als du den Abschluss hattest, hast du dann eine direkte Ausbildung angefangen? Wo hast du die gemacht?
Ich bin danach noch mal kurz ein paar Monate nach Nottingham in die UK.
Ah, oh, cool.
Weil mein Englischabschluss nicht ganz so dolle war, um da ein bisschen mein Englisch aufzufrischen. Und dann hatte ich einen Ausbildungsplatz im Frankfurter Hof Steigenberger.
Okay, also auch ein krasses Hotel. Wie viele Sterne sind das? Fünf Sterne,
Fünf
oder?
Superior.
Ja, also ganz oben schon angefangen.
Ja, also ich habe auch nur eine Bewerbung abgeschickt und habe gesagt, entweder das oder keins.
Wow, geil.
Und tatsächlich war das damals noch ein sehr, sehr angesehener Beruf, die Hotelfachfrau. Wir hatten 600 Bewerbungen, 8 wurden eingestellt. Ich war extrem stolz, diesen Platz
zu Recht, auf jeden Fall
bekommen zu haben und bin dann auch mit ganz großem Stolz immer durch die Lobby stolziert. Das ist man sagt auch die alte Diva.
Total, also wenn Leute nicht aus Frankfurt kommen, das ist eigentlich das Hotel in Frankfurt, das ein alteingesessenen, so einem wunderschönen Altbau, ganz zentral. Also es ist schon ein Hotel, das man mal gesehen haben muss.
Ja, genau, es hat 352 Zimmer. Die Suiten kriege ich jetzt nicht mal ganz drauf, aber ich glaube, es sind 32.
Ja.
Aber es war eine tolle und sehr intensive Zeit. Ich glaube, jeder, der aus der Gastro ist und da auch eine Ausbildung gemacht hat, weiß, dass man dann auch zum Heulen ins Kühlhaus geht und so. Überstunden werden nicht aufgeschrieben. Aber ich bin trotzdem dankbar und froh, den Schritt gegangen zu sein und durchgehalten zu haben, weil es gibt keinen Ausbildungsberuf, der mehr Abbruchquoten hat tatsächlich.
Ja, wegen den Arbeitszeiten, Bedingungen, den Ton auch wahrscheinlich, der da ist. Gerade in so, glaube ich, alten Häusern. Du bist dann in deiner Ausbildung durch alle Bereiche durchgegangen, in so einer Ausbildung?
Genau, also man durchläuft jede Abteilung. Hab da dort schnell gemerkt, dass mir F&B, also Food and Beverage, mehr liegt. Und hab dann auch mehr Zeit in den Abteilungen verbracht.
Ja.
Das kristallisiert sich das dann immer so während der Ausbildung ein bisschen raus.
Ja.
Also es gibt dann noch die FOLA, also Front Office, die dann immer so
Rezeption
sind, Buchhaltung und so. Genau, und dann gab es da noch ein Michelin-Sterne-Restaurant, das Francais.
Ja.
Und ich wollte unbedingt da rein. Mhm. Und man hat diese Abteilung nicht durchlaufen, sondern man wurde auserwählt.
Ja.
Und dann habe ich natürlich in meiner Mittagspause oder nach Feierabend dort immer geholfen, Gläser zu polieren und habe mich da quasi dann reingearbeitet, damit ich dann auch mal einen Stern arbeiten durfte.
Wow, also durch dein Fleiß schon damals, durch das Ziel einfach die Extrameile sozusagen gegangen und dann da arbeiten. Und nach der Ausbildung bist du dann dort geblieben in dem Haus?
Genau, ich bin dort ungefähr 10 Monate geblieben und habe dann aber auch gemerkt, okay, das Küken muss jetzt mal das Nest verlassen.
Ja.
Und bin dann in Sheraton Airport Hotel gegangen. Ja. Das ist das größte Hotel Europas, es hat 1003 Zimmer.
Mhm.
Und war dort dann im Fine-Dining-Bereich für ein knappes Jahr ungefähr. Ja. Und hatte aber schon wieder das Nächste im Auge. Und zwar war das eine Neueröffnung vom Sofitel Opera.
Ja.
Das ist auch ein 5-Sterne-Superior-Hotel. Ja. Und dort war ich dann 4 Jahre.
Was waren deine Aufgaben dann im Sofitel?
Ich bin dort eigentlich als Chef de Rang gestartet, also als Stationskellner, aber habe nach ein paar Wochen dann die Beförderung als Schichtleitung bekommen und dann relativ schnell auch die Beförderung als Assistant Restaurantmanagerin und dann auch als Restaurantmanagerin dann am
Und dann
Ende.
Als Restaurantmanagerin, was machst du genau? Besprichst du dann mit der Küche, mit den Köchen, die Menüs? Genau, erzähl mal ein bisschen darum, so ein bisschen das Daily Business zu verstehen.
Genau, also dort wurde halt alles auch auf Englisch gesprochen, weil wir aus verschiedenen Nationen dann auch Führungskräfte hatten. Also war es ganz gut, dass ich in Nottingham war. Und genau, also es hat so angefangen, dass wir hatten Frühstücks-, Mittags- und Abendservice und hatten 7 Tage die Woche offen. Und dazu wurde mir dann noch die Room-Service-Abteilung übertragen. Also ich hatte dann zeitweise 38 Leute auf meinem Dienstplan stehen. Davon waren aber immer gefühlt die Hälfte krank, die andere Hälfte war im Urlaub und 2/3 davon waren Azubis. Genau, also war relativ schwierig. Also man hat viel Zeit mit Dienstplangestaltung verbracht, Menükarten schreiben. Die Weinkarte ist immer ein sehr, sehr großer laufender Posten. Veranstaltungsplanung, dann Function Meeting, das ist quasi Veranstaltungsmeeting, das war mal mittwochs um 15 Uhr. Dann verschiedene Meetings, was im Hotel abläuft, dann die Umsätze, Budgetplanung.
Ja, und was sind so die größten Herausforderungen in so einem Restaurant, in so einem großen Hotelrestaurant? Ist es eher so Personal zu bekommen, die zu managen, gucken, dass da alles läuft oder genau, was waren da so die größten Sachen?
Also definitiv ist das Personal die größte Herausforderung, weil es sind in der Gastro arbeiten sehr viele bunte Leute.
Ja.
Und die haben sehr viel Temperament und sehr viel Durchhaltevermögen, aber da knallt es dann halt auch mal. Also
so
das ist ja mal, ich meine, das ist nicht so oft, aber es ist auch mal ein Teller irgendwo geflogen.
Gott sei Dank. Wie man sich das so vorstellt in so einer Großküche tatsächlich.
Ja, genau. Und da knallt es. Und du musst halt trotzdem funktionieren vor den Gästen. Ne? Oder du hast halt auch gerade in der 5-Sterne-Kategorie oftmals Gäste, wo den Schuss nicht ganz gehört hat. Und es ist halt dann immer wichtig, unter Stress trotzdem professionell zu bleiben.
Ja, die Gäste haben natürlich an 5 Sterne Superior auch einen bestimmten Anspruch, was sie erwarten, was sie gerne möchten, irgendwelche Sonderwünsche und sowas, was sie gerne erfüllt haben möchten.
Total. Ich erinnere mich immer ganz gerne an eine Situation, wo ein Gast unbedingt einen laktosefreien Joghurt haben wollte.
Aha.
Und der wurde leider nicht geliefert. Und an dem Tag saß Guy Dumont, also der Schauspieler im Restaurant. Und der Typ hat ein Terz gemacht und hat da rumgebrüllt. Und es war unglaublich heiß draußen. Und ich dachte mir so, komm. Und dann habe ich zu meinem Team gesagt, es war doch nicht so viel los. Ich bin gleich wieder da, ich renne schnell ins Reformhaus. Und bin dann im Anzug ins Reformhaus gerannt und habe einen laktosefreien Joghurt
gekauft.
Und
um den Gast happy zu machen.
Und dann hat Sky Dumont, als ich wieder kam, nass geschwitzt, von seiner Zeitung hochgeguckt und sagt so ganz laut, Sie haben dem Depp doch jetzt nicht wirklich einen Joghurt geholt, oder? Das fand ich sehr, sehr lustig.
Ja. Es ist dann auch schön zu sehen, dass es so Leute gibt, die das alles ein bisschen lockerer sehen, die vielleicht auch ein bisschen bekannter sind. Hattest du auch die Erfahrung gemacht, dass die wirklichen, wirklichen Promis immer die unkompliziertesten sind und dass eher so Leute sind, die sich so ein bisschen profilieren wollen, die anstrengenden sind? Was man so ein bisschen als Klischee hört? Oder kann man das gar nicht so sagen von den Leuten?
Also man kann das gar nicht so genau sagen. Also wir hatten halt wirklich hohe Prominenz bei uns. Unter anderem Nena, viele Schauspieler vom Sportpresseball. Anastasia. Also es waren schon einige große Stars auch da. Einer meiner Lieblingsgäste war tatsächlich Otto Walkes.
Cool.
Ganz, ganz toller Mensch. Wir haben uns super verstanden. Er hat mich dann auch als VIP auf seine Vernissage eingeladen.
Oh, wie cool.
Und die haben schon klare Vorstellungen. Mhm. Die reisen sehr viel. Ich finde, wenn man das mit Empathie gut greifen kann, ist das absolut legitim. die einen oder anderen sind ein bisschen spezieller, wo man dann nur in Räume darf, die mit weißen Bettlaken ausgehängt sind und nur zu bestimmten Uhrzeiten. Da fängt es dann schon an, ein bisschen komisch zu werden. aber prinzipiell kann man es gar nicht pauschal sagen.
Ja, und wie waren deine Arbeitszeiten?
Also meine Arbeitszeiten waren oft von morgens um 5 bis abends um 23 Uhr.
Ja, wow.
Also ich habe da sehr, sehr viel gearbeitet.
Ja.
Auch zu viel.
Also ja.
Das hat mich auch, ich bin über meine Grenzen sehr hinausgegangen.
Das, ja.
Das hat mich auch gebrochen.
Ja.
Und ich musste dann auch mal mir eine Auszeit kurzzeitig nehmen,
das
weil
klingt, ja.
Irgendwann sagt der Körper halt Stopp und ja. Wenn man nicht drauf hört, dann meldet er sich halt. Ja,
ja, der Körper findet dann irgendwie immer den Weg, sich doch zu zeigen.
Ja,
wenn der Kopf noch nicht es wahrhaben will, der Körper weiß dann schon Bescheid, wie er das klar. Ja, klar. Ja.
Genau, also dadurch, dass wir halt so starken Personalmangel hatten und ich auch lange keinen Stellvertreter hatte,
ja.
Musste ich halt eigentlich 2 bis 3 Positionen ja. gleichzeitig arbeiten. Ich hatte auch lange keine Schichtleitung. Und das ist schon sehr an die Substanz gegangen.
Das glaube ich. Das mental auch durchzuhalten, gerade wenn es so ein herausfordernder, rauer Ton ist, das gleichzeitig, also alles zusammen sozusagen, ist ja Wahnsinn.
Ja, total. Und das war halt auch die Herausforderung. Dann kam ja noch die Pandemie, dann 2020 irgendwann dazu. Und also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mir ein bisschen auch in die Karten am Anfang gespielt hat, zumindest, weil ich hatte 600 Überstunden.
Wow, okay.
Die musste ich dann erstmal abfeiern, bevor ich in Kurzarbeit musste. Und dann war ich halt fast 4 Monate voll bezahlt. Ne?
Ja.
Aber ich muss sagen, andere aus meinem Team oder in der Branche, die mussten teilweise Sozialhilfe anmelden, weil die von dem Gehalt nicht mehr leben konnten. Das Trinkgeld hat noch gefehlt und das war schon eine harte Zeit.
Und ja, absolut. Gerade in der Gastro, ich glaube, sind viele Branchen betroffen worden, aber Gastro und Travel ist ja, gab es ja dann gar nicht mehr.
Ja, total. Ja. Also ja, und als ich dann zurückkam, musste ich unter Bedingungen arbeiten, wo ich gesagt habe, also sorry. Also es ging dann auch vom Management her nicht mehr so. Ich sage, nee, das müsst ihr dann ohne mich machen.
Ja. Und dann bist du nochmal gewechselt.
Dann habe ich erstmal gekündigt, weil ich wollte eigentlich in die Schweiz ziehen und hatte da auch schon einen Arbeitsvertrag.
Ja.
Und dann ist so das ganze Leben, was ich irgendwie so geplant hatte, auf einmal so zerbloppt in einer Seifenblase. Und dann musste ich doch hier bleiben. Und dann habe ich nochmal in einem Concept Store als Store Managerin angefangen. Das war ein Pop-Up-Unternehmen, also kurzfristig nur. Wir hatten Apothecary Stuff, also von Sir Charles. Und unten war ein veganes Café dabei.
Ja.
Das war hinter der Kleinmarkthalle in Frankfurt.
Ja.
Und das war auch echt eine coole Position. Es war auch mal von den Arbeitszeiten entspannter, also so 9 bis 17.
Ich glaube, auch alles andere ist entspannter, wenn man von da kommt.
Ja, also ich hatte auf einmal wieder so ein Leben. Ja, ich habe nebenbei ja trotzdem immer noch weiter in der Gastro so ein bisschen gejobbt, ne, weil ich stehe schon auf Restaurantservice, schon so mein Ding. Und ja, und dann kam aber der große Lockdown und dann wurde ich gekündigt und dann war die Zeit auch ein bisschen dunkel, muss ich sagen.
Ja,
also es war so aussichtslos, waren ja fast 9 Monate, wo ich dann nicht in meinem Beruf arbeiten konnte und durfte. Ich hatte dann kurzzeitig bei Aldi reingeschnuppert, weil mir war auch echt langweilig.
Ja.
Wenn man so aus so einem krassen Job kommt, wo man mindestens 10 bis 14 Stunden jeden Tag unterwegs ist und
dann
auf einmal
nichts mehr. Ja, glaube ich.
Genau, und dann hatten ja auch die Fitnessstudios zu. Es war November, diese dunkle Zeit. Also es war schon tough.
So. Ja. Was hat dir da besonders geholfen? Also wie konntest du das so ein bisschen kompensieren?
Ich bin viel spazieren gegangen und ich habe auch tatsächlich meine Freunde weiter getroffen.
Ja.
Also das habe ich mir nicht nehmen lassen.
Ja, durfte man ja auch im gewissen Rahmen.
Genau. Und dann habe ich bei einem Kumpel auf dem Geburtstag gearbeitet. Also geholfen.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und da war dann ein F&B-Manager gewesen und der hat mir dann eine Stelle als Betriebsleitung angeboten in Frankfurt im Restaurant Stanley. Das ist von der Imaclick. Die haben noch das Bashuka. Und dann habe ich erstmal gesagt, oh, da muss ich erstmal drüber nachdenken.
Wobei das ja auch ein großer Name in Frankfurt ist. Also die kennt man ja schon, die Restaurants. Also dann ist nochmal. Ja.
Genau, und ich war mir halt nicht sicher, oh, will ich jetzt nochmal wirklich so ein Restaurant die Verantwortung haben, weil ich wollte ja eigentlich erstmal so ein bisschen runterkommen, auch in der Schweiz, erstmal niedrigere Positionen wieder arbeiten.
Ja.
um ein Leben zu haben. Und dann habe ich, wir hatten unglaublich viel Zeit, uns kennenzulernen, weil es war ja zu.
Ja.
Und dann haben wir uns bestimmt, also der Dave und ich, 5, 6, 7 Mal getroffen und bequatscht, kennengelernt, und ich hatte ein Mega-Gefühl. Und es war auch richtig cool. Also es hat total Spaß gemacht. Ich habe die Philosophie von dem Laden gelebt und von dem Unternehmen. Ich habe mich total wohl gefühlt und aufgenommen. Ja.
Ja.
Ein ganz anderes Arbeiten.
Ja, und dann durftest du da kreativ auch deine Konzepte verwirklichen. Wahrscheinlich auch dann eher als in so einer großen Hotellerie-Kette.
Genau, ja. Das war dann eben das Thema auch in der Hotellerie. Ich bin ein ziemlicher Freigeist und bin da oft angeeckt. Das ging schon los mit der Frisur, weil wir immer so einen Donut-Dutt tragen mussten. Ja. Und wenn du das Ding halt 16 Stunden auf dem Kopf hast, du kriegst da Kopfschmerzen.
Ja, voll, ey, ich kann das voll verstehen.
Ja.
So ziehen an dem.
Ja. Genau, und dann diese Anzugsschuhe und so. Mhm. Ich habe ganz lange nach der Hotellerie gesagt, ich trage nie wieder Anzug.
Ja.
Ich trage wieder Anzug. Aber keine Blusen.
Ja.
Also, genau, und dort konnte ich in Turnschuhen arbeiten, in Jeans, in Crop Top. Also man hat einfach die Persönlichkeit von mir aufgenommen und mir den Freiraum gegeben,
wie
auch
schön.
Was die Weinkarte angeht. Das ist so ein bisschen, ja, auch ein Hobby von mir, Weine. Also ich bin viel auf Weingütern privat auch unterwegs und gucke mir das an. Ja.
Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Wie kam dann deine Selbstständigkeit? Du bist ja jetzt, seit wie vielen Jahren bist du selbstständig?
Seit zweieinhalb Jahren.
Und dein Unternehmen heißt Fulu. Vielleicht kannst du da nochmal kurz erklären, wie dein Name kam oder wie du zur Selbstständigkeit kamst und wie du deinen Namen gefunden hast.
Okay, ja, gerne. Also Fulu ist mein Spitzname. Der hat sich durch einen ganz blöden Zufall ergeben. 2010 gab es auf einmal Social Media. Facebook ist aufgeploppt oder 2009 war das. Und ich wollte meinen Nachnamen nicht ins Internet schreiben.
Ja.
Oh Gott, das ist das Internet. Und dann habe ich gedacht, ich brauche einen Namen mit F, den es aber nicht gibt, und habe mich einfach Fulu genannt.
Ja.
Und dann ist man ja Anfang 20 viel, oder ich war viel in Clubs unterwegs, und dann wurde man immer gefragt, ja, hast du Facebook, hast du, wer kennt wen?
Ja.
Und dann haben die Leute mich angefangen, in Frankfurt Fulu zu nennen. Ja, und das ist bis heute mein Spitzname. Und als wir dann, oder als ich dann überlegt habe, ja, wie nenne ich das Unternehmen, dann dachte ich, naja, Fulu. Und dann haben wir so ein bisschen den Namen aufgeschrieben und rumgebastelt, auch fürs Logo und so. Und dann haben wir gemerkt, ah ja, cool, Full You, also heißt ja quasi dich ergänzen, vervollständigen, dich ganz machen.
Ja.
Und deswegen ist auch bei meinem Logo das U so ein bisschen rausgehoben. Und dann ist der Slogan dazu Full Service for You, Fulu for You.
Ja, perfekt. Ist das so? Also alles einmal so ein Full Circle Moment eigentlich aus dem Spitznamen der Firmenname geworden.
Genau.
Cool. Und was bietet ihr jetzt genau an? Ihr macht Catering, ihr macht Events, aber du machst auch Beratung für andere Unternehmen. Was ist so das, was ihr mehr macht, oder ist es ausgeglichen oder probiert ihr gerade aus? Vielleicht kannst du.
Also du hattest ja gefragt, wie ich zur Selbstständigkeit kam.
Ah ja, genau, sorry, ich habe meine Frage schon wieder vergessen.
Kein Problem. Genau, also es war dann so, dass wir hatten das Stanley ja im Bahnhofsviertel.
Ja.
Und durch Corona hat sich da die Lage sehr verschlechtert.
Ja.
Und dann sind teilweise, hat uns das ein bisschen negativ in die Karten gespielt. Also gerade im Sommer war es da sehr schwierig, weil dann die Dealer in der Straße war.
Ja.
Und dann wurde das Konzept auf eine Veranstaltungslocation umgestellt. Und wir sind dann als geschlossenes Team quasi gegangen worden.
Ne? Ja.
Es war eine sehr, sehr, sehr kurzfristige und schnelle Entscheidung der Chefs, was auch sehr emotional war. Also wir haben alle sehr geweint, und weil wir auch ein sehr, sehr geiles Team waren.
Ja.
Wir waren alles gelernte Kräfte, fast alle schon Sterne gearbeitet.
Ja.
Auch der Jossmann, mit dem ich 10 Jahre zusammengearbeitet habe, der ist mit mir in jede Station gegangen. Da trennen sich ja auch mehr als nur Arbeitskollegen.
Absolut, absolut.
Und dann war für mich eigentlich schon fast klar, boah, gibt es nochmal einen Laden, der mir das geben kann?
Ja.
In Frankfurt.
Mhm.
Und dann, ich habe nebenbei immer Cocktail-Caterings schon gemacht.
Mhm.
Und dann dachte ich, naja, komm, machst es erstmal nebenberuflich.
Ne? Ja.
Und wollte dann irgendwo arbeiten und dann mich nebenberuflich selbstständig machen. Und dann gab es von der Agentur für Arbeiten eine Gesetzesänderung, dass man auch als quasi vermittelbare Person gründen darf.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, komm, das nehme ich mit. Ja, und wenn es nicht klappt, dann kann ich ja
immer noch. Ja, in der Gastro werden ja immer Leute gesucht. Das ist ja das Gute oder Schlechte, man weiß es nicht so genau. Aber der Weg zurück ist ja immer da.
Genau, und dann, wie es der Zufall so wollte, hatte mich ein alter Kollege aus dem Steigenberger angerufen und hat gesagt, hier, Aydin, bei Aschaffenburg ist ein Restaurant, die brauchen gerade ein bisschen Unterstützung. Mhm. Hast du nicht Bock? Und ich so, oh du, das passt gerade zeitlich ganz gut.
Ja.
Und dann habe ich da erstmal nur als Kellnerin gearbeitet, habe da auch nicht gesagt, wer ich bin, was ich kann, was ich mache. Und wie es der Zufall dann da auch so wollte, ist dann dort die Betriebsleitung gegangen und dann hatte der Inhaber gesagt, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich habe mich gemeldet.
Ich gesagt, gut, also eventuell könnt ihr weiterhelfen.
Ich habe da so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich.
Und dann haben wir uns erstmal besser kennengelernt. Mhm. Ich wusste auch nicht, wer er ist. Also er ist ein ganz, ganz toller Mensch, ein großer Unternehmer, mhm. auch schon ein bisschen älter. Also er ist 79 Jahre ja. alt. Aber ich schaue so zu ihm auf. Also der Philipp ist für mich mittlerweile richtig Familie auch geworden. Ja, cool. Und genau, und dann hatte sich das so ergeben, dass ich dort halt, es war auch eine Neueröffnung, angefangen habe, Konzepte mitzuentwickeln, ja. zu schreiben. Und genau, ich bin bis heute dort noch mit aktiv.
Cool.
Fahre auch später hin. Heute eine neue Speisekarte, schön. Systeme programmieren und sowas, ja. Food-Shootings machen. Ja, und genau, und dann wurde ich schon öfters angerufen halt, ob ich nicht mal da helfen kann. Also die Expertise ist ja,
ja
da.
Ja.
Und habe dann da die ein oder anderen Unternehmen in der Planung von Gastronomie oder Schulung oder Systemeinführung schon unterstützt.
Ja. Was mir spontan gerade einfällt, was ist denn, wenn du so ein Menü oder eine Karte dir überlegst, auf was achtet ihr da? Also wie kann man sich sowas vorstellen, wie man so ein Restaurantkonzept entwickelt?
Genau, also wichtig ist erstmal zu wissen, was wollen wir machen? Mhm. Also welche Richtung fahren wir? Mhm. Machen wir eine Fusion Kitchen, also das heißt so Crossover, so verschiedene Speisen, wie zum Beispiel Italienisch, Spanisch, mhm. bisschen Guacamole, also von allem ein bisschen.
Ja.
Oder sind wir zum Beispiel regional, saisonal?
Ja.
Wie oft wollen wir unsere Karte ja. ändern? Welche Preisklasse haben wir? Ja. Welche Lieferanten haben wir? Also es ist immer wichtig, erstmal sich so einen Grundstock zu machen, anstatt ja. erstmal so ein Menü zu schreiben. Und dann guckt man halt, was hat gerade Saison. Also wir arbeiten im Krux, heißt das Restaurant in ja. Gladbach, das ist bei Aschaffenburg. Und auch hier bei mir komplett saisonal und regional. Mhm. Also das heißt, die Speisen entwickeln sich dann von dem, was gerade auf dem Markt ist.
Ne? Ja, okay. Und wie oft wechselt dann die Karte?
Dort wechselt sie alle 5 Wochen. Das ist eine sehr kleine Karte. Wir haben Signatures dort mit Fleisch.
Mhm.
Genau, und bei mir, natürlich habe ich im Catering auch ein gewisses Standardprogramm,
ja.
Wechsel das dann einfach immer ja. saisonal
ab. Gibt es so Dinge, die immer auf jeden Fall auf einer Karte drauf sein müssen, wie, keine Ahnung, ein großes Fleisch, ein vegetarisch, ein vegan, sowas?
Auf jeden Fall. Also ein Salätchen ja. wird immer gern gegessen. Mhm. Ja, dann 2, 3 Vorspeisen, auf mhm. jeden Fall auch was Veganes,
mhm.
auch vegane Optionen.
Ja.
Das ist einfach mittlerweile Standard.
Ja.
Und, ja, genau.
Und wie ist da so die Spielbreite zwischen, ich muss gucken, dass es rentabel ist, zwischen, ich probiere auch mal was Verrücktes aus. Wie kann man sich das so vorstellen?
Also, wenn man immer was ausprobieren will, mhm. Bin ich ein Fan davon, das halt erstmal als Tagesempfehlung
ja.
zu machen, mhm. anstatt direkt zu integrieren. Mhm. Dann hat man halt einen bestimmten Stock, sage ich mal, 10 Gerichte und wenn mhm. das aufgebraucht ist und man merkt, das kommt gut an, kann man überlegen, ob man es vielleicht ja. auf die Speisekarte mit mhm. drauf nimmt. Ja, und jetzt bei mir im Catering-Unternehmen, also ich sage ja generell, also wir machen maßgeschneiderte Events, der ja. Schwerpunkt liegt auf Fingerfood.
Ja.
Ich spreche halt das Menü vorher ab.
Ja.
Mit dem Kunden, frag, was wollen sie haben. Also bei uns gibt es halt nicht diesen klassischen Katalog.
Mhm.
Und das hebt uns halt eben auch ein bisschen von ja. Standard-Caterern ab, dass wir halt viel mehr auf den Kunden eingehen können.
Ja. Machst du das dann alles alleine oder hast du dann Hilfe bei der Umsetzung?
Also tatsächlich mache ich unglaublich viel alleine. Ja. Durch meinen Werdegang bin ich sehr, sehr belastbar. habe aber auch Hilfe, also
ja.
Ich habe jemanden in der Logistik, der
ja.
mir dann beim Spülen und sowas hilft,
okay.
der Alex.
Ja.
Meine Oma hilft mir unglaublich viel in der Küche,
Cool.
habe aber auch ein sehr großes Netzwerk
Ja.
und arbeite dann mit Leuten auf Rechnung.
Ja. Bis wie viele Leute machst du Catering?
Also das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe, waren 130
Okay.
Personen.
Ja, schon viel.
Ja, und mittlerweile ist es so, jeder hatte halt diesen Personalstruggle, also es hat sich sehr, sehr verändert. Ich sehe zum Beispiel niemanden in der Branche als Konkurrenz, sondern ich sehe die eigentlich alle als Kollegen.
Ja.
Weil wenn man sich hilft und unterstützt, kommt man viel weiter. Also wie oft werde ich angerufen, Eileen, hast du mal jemanden zum Helfen oder
Ja.
kannst du selber helfen oder ich brauche mal das oder
Ja.
ich habe mir jetzt letztens von einem Kollegen was ausgeliehen und
Ja.
so hilft man sich
Awesome.
einfach gegenseitig die
Ja.
ganze Zeit und so kann man halt auch unglaublich viel schaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel viel Food habe, dann muss ich nicht noch die Bar machen.
Ja.
Ne, dann kann ich mir auch jemanden reinholen, der die Bar komplett übernimmt
Ja.
oder umgekehrt genauso. Also
Ja.
man gibt, also ich gebe gern ab.
Ja.
Ne?
Und dann hast du das ganze Inventar auch hier dann oft in deinem Lager oder kannst du dir das auch irgendwie so mieten
Genau, also ich
oder?
habe eine bestimmte Brandbreite an Material. Also es läppert. Also man, es,
Zusammen, ja, alles
oh,
klar.
also mein Lager platzt. Also ich habe eigentlich schon wieder gar nicht genug Platz. Ich erinnere mich von einem halben Jahr hatte ein Kollege zu mir gesagt, Aileen, das wird es bald nicht mehr reichen. Und er hat absolut recht. Ja, genau, also bei Großveranstaltungen gucke ich halt schon, dass ich es mir dann auch leihe,
Ja.
weil die Spülarbeit und so, das ist schon auch viel.
Ja, glaube ich.
Aber ja, teils, teils ist manchmal leihe ich was zu und ab
Ja.
und zu einen Teil selber, ja.
Was kannst du so, gibt es im Moment einen super Trend, den du in der Gastro, dass du merkst, okay, alle Kunden wollen auf einmal, keine Ahnung, die und die bestimmte Speise oder das Fingerfood, gibt es da irgendwas oder ist das so ganz unterschiedlich?
Also, was immer noch, also der Trend ist unglaublich bei Pornstar Martini, bei Cocktails.
Stimmt, das habe ich letztens im Podcast irgendwo auch gehört, dass die das immer trinkt. Ja,
Ja, Pot also
witzig.
der Pornstar Martini, kurze Erklärung, wird klassisch im Martini-Glas
Ja.
serviert. Erst mit Wodka, Vanillesirup, Maracuja-Püree, Maracuja-Saft
Ist aber auch lecker.
und Limette.
Ja.
Und der wird dann geshakt und dann auf Eis abgeseiht. Ja, der ist lecker, also schön fruchtig und
Ja.
dann wird quasi noch ein Champagner-Shot nebendran serviert
Ja.
und dann kann man sich entweder reingießen oder dazu trinken.
Wie machst du's? Oder?
Also bei Cocktail-Caterings, die groß sind, mache ich es tatsächlich ohne Champagner,
Okay.
einfach auch,
Ja.
um die Kosten für
Ja,
den
klar.
Kunden zu sparen, weil
Ja.
Champagner ist teuer.
Ja. Aber würdest du sagen, wenn ich mich in eine gute Bar setze, soll ich auf meinem Champagnerchen bestehen oder so wie die
Ja,
es machen?
oder Cremant. Ja,
Also
also
okay,
viele
ja,
machen
genau.
auch einfach Sekt
Cremant,
oder
ja,
Cremant dazu.
stimmt.
Ja, genau.
Okay. Ein Geheimtipp.
Ja.
Schön. Jetzt bist du selbstständig seit 2 Jahren. Hast du deinen Workload irgendwie ein bisschen reduzieren können? Also machst du hoffentlich nicht mehr 10 Stunden oder 12 Stunden oder doch auch wieder? Wie ist es im Moment dein Workload?
Also am Anfang hatte ich extreme Probleme, mich zu strukturieren, weil es
Ja.
halt keine genauen Arbeitsabläufe
Ja.
gibt und war da richtig am Rotieren, also auch gerade was Buchhaltung und so geht. Also ein großes Dank an meinen Steuerberater, der macht sehr viel mit mir durch, weil ich halt auch kein Büromensch bin. Also ich
Ja.
bin eher der operative Typ
Ja.
und mich stressen auch Angebote schreiben und sowas. Also ich bewege mich einfach gerne lieber.
Ja.
Das ist so meine Natur auch.
Ja.
Sehr aktiv vom Lebensstil her. Es ist anders. Also man hat Pausen dazwischen oder erledigt noch mal irgendwas zwischendrin,
Ja.
dass man Pfand wegbringt oder das. Das ist ja
Ja.
eigentlich auch Arbeitszeit,
Ja.
aber anders.
Ja.
Tatsächlich ist es aber auch so, wenn ich jetzt ein großes Event habe, dann stehe ich auch 18 Stunden da
Ja,
und baller durch. Ja.
ja, ja, ja. Dann hoffentlich aber danach dann ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, wenn man es für sich als eigene macht, empfindet man das dann auch nochmal anders. Also du kannst dich anziehen, wie du willst, was du vorhin schon gesagt hast. So, du kannst dein Ding machen, deine Vorstellung. Und dann sind diese Arbeitsstunden auch ja nicht so in so ein Korsett gegossen sozusagen.
Genau, also ich denke halt generell, wenn ein Beruf zur starken Belastung wird, sollte man sich halt auch die Frage stellen, ist es das Richtige,
Ja.
erfüllt mich das? Und
Ja.
für mich ist es halt absolut meine Passion, meine Leidenschaft. Ich
Ja.
gehe hier komplett drin auf, ich kann mich kreativ entfalten. Also wer sich mein Essen anguckt, sieht halt auch, dass ich sehr künstlerisch arbeite,
ja.
Also mit vielen Farben. Es ist sehr, sehr bunt. Man muss ja auch dazu sagen, ich bin gar keine gelernte Köchin und koche jetzt selber. Das war natürlich für mich auch erstmal eine Umstellung von kleinen Portionen, wie ich das gelernt habe, zu Hause zu kochen. Also ich habe schon immer gerne gekocht.
Ja.
Jetzt in großen Mengen zu kochen, mit dem Kalkulieren, die Preise, was kaufe ich ein, was bestelle ich, wie viel brauche ich. Also ich glaube, am Anfang hatte ich immer viel zu viel. Mittlerweile geht's.
Ja,
also meine Familie, die kriegt...
Die freut sich.
Ja, die kriegen oft sonntags dann so Reste zugeschoben oder Freunde oder schreibt dann in die Gruppen, ich habe 2 Kilo Nudelsalat oder so gefühlt. Ja.
Cool.
Genau.
Und das Kochen hast du dir dann in Anführungszeichen selbst beigebracht. Also klar konntest du denen immer über die Schulter schauen, aber du hast ja nie in der Küche selbst gestanden, sondern immer nur nur in Anführungszeichen, das ist nicht nur, das hört sich so. Genau. Gab es da irgendwas, was dich total überrascht hat, was dich so erfüllt hat beim Kochen, was du vorher gar nicht so hattest? Also war das dann nochmal so ein wo du mehr kreativ sein konntest oder nochmal das Konzept abrunden konntest?
Also tatsächlich hatte ich die ersten Berührungspunkte mit professionellem Kochen schon in der Schule, weil wir da in der Gastroküche jeden Montag 8 oder 10 Stunden gekocht haben.
Ja, cool.
Und dort habe ich dann so Basics gelernt, wie eine Mehlschwitze, Brandteig, Masse, eine Pesto, Schnitttechniken.
Auch so das Handwerk. Genau,
das Handwerk. Mhm. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Kochausbildung, wo man 7 Tage gefühlt die Woche dasteht. Ich esse auch sehr gerne, also ich esse gerne gutes Zeug und deswegen habe ich auch zu Hause immer relativ aufwendig gekocht, mir die Inspiration von Kochzeitschriften geholt und wenn man gerne isst, dann steht man auch am Pass, also der Pass ist da, wo das Essen angerichtet wird im Restaurant.
Okay.
Und ich habe immer gefragt, was machst du da, wie machst du das, kannst du mir erklären, wie die Garnele so lecker wird? Und also ich habe viel gefragt und die Köche geben ihr Wissen schon auch gerne weiter.
Ja.
Und da habe ich...
Schmeichelt natürlich auch dem Ego des Koches, wenn man so...
Natürlich. Ja, und dann kriegst du halt auch immer mal was Geiles zu essen zugesteckt.
Klar.
Wenn du da immer mal so stehst, ich habe immer die Reste leer gekratzt, so aus dem Topf. Genau, und so kam das dann halt. Und viel auch über Instagram Videos angeguckt, über Kronda, also... Ja, das Interesse ist schon da und habe mir das dann selber angeeignet.
Ja, mir fällt gerade ein, so Kulinarik, Gastro, Kochen ist ja auch ein Riesenthema im Fernsehen, weil es irgendwie viele Menschen bewegt, weil es so eine Leidenschaft ist. Kannst du dir sowas auch vorstellen, mal so irgendwo mitzumachen? Oder hast du schon mal irgendwo mitgemacht?
Tatsächlich hat eine Freundin von mir mich bei The Taste angemeldet und ich war auch genommen, aber ich habe es dann letztendlich abgesagt. Weil ich kann mir keine 6 Wochen am Stück frei halten.
Okay.
Also, und ich denke halt prinzipiell, da machen so krasse Leute mit. Und es könnte auch image-schädigend sein. Also nicht, dass ich nicht hinter dem stehe, was ich tue. Aber das Fernsehen schneidet halt auch manchmal Dinge raus. Und ich kenne 2 sehr krasse Köche, die da sehr weit gekommen sind. Und die haben halt mir auch ein bisschen was erzählt und dann habe ich gesagt, nee, das tue ich mir nicht an.
Vielleicht in der Zukunft, irgendwo anders vielleicht, weil...
In einer anderen Show,
Geschichte,
genau.
Ja, cool, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Was sind so deine Ziele für dein eigenes Unternehmen in der Zukunft? Was hast du so geplant? Gibt es einen Masterplan oder gehst du mit dem Flow?
Ich bin schon immer jemand gewesen, der viel mit dem Flow geht, also auch sehr kurzfristige Entscheidungen trifft und ich sage immer prinzipiell erstmal ja und dann gucke ich, wie es funktioniert.
Ja, liebe ich, ja.
Und das ist halt genau das, also man muss halt aus seiner Komfortzone rausgehen und das ist, glaube ich, auch der Clou der Selbstständigkeit, man ist eigentlich die ganze Zeit nicht in seiner Komfortzone.
Ja.
Klar werden gewisse Dinge Routine, auch die Zeitplanung, wie lange brauche ich, um einzukaufen, wie lange brauche ich, um das zu kochen, um pünktlich beim Event zu sein, dann die ganze Logistik. Davon kriegt man irgendwann so ein bisschen den Dreh raus. Wo ich hin möchte, ist irgendwie, ich möchte nicht mehr ganz so viel in der Operativen sein, also natürlich schon noch kochen. Das Ziel ist vielleicht irgendwann einen festen Koch auch im Team zu haben.
Ja.
Und ja, tatsächlich auch die Workshops ein bisschen mehr auszudehnen. Also ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Gesundheit, bewusstes Ernähren, Stoffwechsel ankurbeln und so, und habe da selber halt auch viel Erfahrung mitgemacht und würde das Wissen halt auch gerne Leute weitergeben, weil dann geht es einem halt auch richtig gut, wenn man gewisse Lifehacks quasi kennt.
Ja, cool. Und das möchtest du alles hier in deinen eigenen Räumen machen? Die, wo wir hier gerade sitzen, in den schönen...
Genau, also zum einen hier, das ist übrigens ein alter Gemüseladen, den ich umgebaut habe, ist so ein bisschen Bar-Feeling.
Ja, ne? Total schön geworden, aber...
Ja, und hier will ich halt auch Veranstaltungen machen, Chef's Table, das heißt Fulu's Taste, und dann können die Herrschaften hier im kleinen Kreise sitzen und kriegen das, was ich gerne koche.
Direkt von der Küche hierher.
Genau, und mit einer Weinbegleitung, vielleicht am Ende ein paar Cocktails.
Ja, schön. Was ist dein Lieblingswein? Hast du da eine Top-Empfehlung? Gibt es oder sind so viele, die gerade sind? Also ich kenne mich gar nicht mit Wein aus, du kannst dir alles sagen, ich werde dir alles glauben.
Also das ist ein Lieblingswein, das ist wie ein Lieblingssong.
Ja, stimmt, so, so stimmungsabhängig wahrscheinlich.
Ja, also ich trinke unglaublich gerne sehr schwere Weine, ob das weiß oder rot ist. Burgunderweine, gerne im Eichfass oder Barrique gereift, also dass sie so ein bisschen Vanille, cremig, Brioche-Noten haben. Und ja, also Deutschland kommt halt auch immer, also das Klima wird immer geiler. Es gibt tolle Weine, tatsächlich auch von der Mosel. Andreas Bender hat super tolle Weine in Grauburgunder. Pfaffmann hat einen super Weißburgunder von der Pfalz. Ja,
cool. Werden wir auf jeden Fall mal alle durchprobieren.
Genau, dann gibt es noch einen roten. Einer meiner Lieblingsweine ist aus Roulisson, Languedoc, ist Le Roc des Orges. Geiler Wein, 75 Jahre alte Rebe, der ist so richtig rubinrot und hat so Cassis, Pflaume drin. Allerdings nicht im Fass, aber tolle Struktur. Mega Wein.
Ja, cool. Das hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Obwohl wir jetzt erst vormittags haben können. Dankeschön. Ich hätte noch eine letzte Frage, die ich immer stelle. Was wäre ein Ding, ein kleines oder ein großes Problem, was du sofort ändern könntest auf der Stelle? Es wäre einfach weg. Welches Problem würdest du sofort ändern? Muss kein großes sein, kann ein kleines sein, wie du möchtest. Fällt dir da irgendwas spontan ein?
Ja, also ich würde ganz gerne andere Strukturen fahren. Also ich stehe mir manchmal ein bisschen selbst im Weg, weil ich sehr verkopft bin und natürlich auch ständig switche zwischen eigentlich drei Unternehmen. Also einmal mein Catering-Bereich, dann der Consulting-Bereich und dann oftmals noch irgendwelche auch Neueröffnungen oder so, wo ich kurzzeitig mitarbeite. Und da so eine klare Linie zu finden oder oftmals, ja, wo fängst du jetzt an?
Ja.
Das sind oftmals Dinge, wo ich mir selbst ein bisschen im Weg stehe.
Ja, cool. Lieber Aline, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich fand es wirklich mega spannend, wie du deine Karriere gestaltet hast. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank.